Skibbity bop boop, skibbity bop.
Skibbity bop, 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 bop. I'm a Scatman.
Los geht's.
Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
War das jetzt schon on record oder war es mein Skette?
Ja, klar.
Ja, sag mir doch das.
Ne? Ach, Quatsch.
Würde ich mich ein bisschen zusammenreißen.
Das passt schon. Wie geht's?
Verdammt, Baby, verkarten, Alter. ganz gut eigentlich. Also,
das Baby ist einfach immer noch nicht da.
Ja, also man muss sagen, wir produzieren ein paar Folgen vor, aber jetzt nicht so krass vor, wie wir geplant hatten. Aber das Baby kommt halt einfach nicht. Also das hat irgendwie keinen Bock. Was nicht schlimm wäre, aber es macht immer mal wieder so Moves und man denkt, doch nicht. Und das ist ein bisschen anstrengend. Also ich habe das Gefühl, die Geburt dauert halt 3 Wochen. Aber dafür ist sie nie so richtig krass bis jetzt.
Mhm.
Bei unserem anderen Kind war es ja so...
Ja. Du musst nicht warten, bis ich was sage. Du musst das erzählen.
Nee, ich habe gerade...
Es geht ja heute auch um den männlichen Blick. Und der Mann hat dabei die Fresse zu
Ach,
halten.
Das heißt der Male Gaze. Ich dachte, männliche Schwule. Male Gaze. wir sprechen nachher noch unter anderem über Poor Things, den neuen Sensationsfilm. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Ich liebe diesen Film, Poor Things von Yorgos Lanthimos.
Hättest du nicht so schreien sollen.
Entschuldigung, ich war halt gerade kurz wach. Nee, mir geht's eigentlich erstaunlich gut, aber es ist halt einfach total nervig. Also ich denke halt jeden Abend, jetzt esse ich nochmal eine kräftigende Mahlzeit, damit ich Power habe für die Geburt. Weil Geburten passieren ja meistens nachts, weil der Uterus ist dann entspannt, dann agiert der Parasympathikus, keine Ahnung, das sind einfach so Begriffe, die mir meine Hebamme ab und zu an den Kopf geklopft hat und also,
was ist der Parasympathikus? Das ist auch sowas, was die.
Das bist du in diesem
Podcast. Das ist auch sowas, was Sportleute immer verwenden. So, ja, dann musst du den Parasympathikus. Es gibt einen Sympathikus und den Parasympathikus. Und du musst den Parasympathikus aktivieren. Und das ist irgendwie so ein Nervenkonstrukt.
Ein Nervengezimmer. Ja, es ist einfach, also es ist auf jeden Fall der Gegenspieler vom Sympathikus und ich glaube, es sind diese Muskeln, die man nicht bewusst steuern kann, Fragezeichen.
Also die Idee ist ja so, dass es so ein so abwechselnd gibt quasi zwischen Aktivität und Erholung.
Ja.
Und deshalb macht man auch gerne am Ende vom Sport dann zum Beispiel noch so Atemübungen, Breathwork und so weiter. Box Breathing heißt es, also 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden einatmen.
Ich finde ja dieses Halten, wenn man schon ausgeatmet hat, unerträglich.
Ja, vor allem, also 4 Sekunden gehen ja noch, schlimm. Aber wenn man es so 7 Sekunden macht, das ist richtig crazy.
Ja, und wenn du 60 Sekunden machst, bist du hirntot nach einer Box.
Hier, der Parasympathikus gehört zum unwillkürlichen vegetativen Nervensystem. Also das sind dann so Nerven wie, die machen dann so, dass das Herz schlägt oder so. Also man kann ja nicht vom Kopf aus sagen, ich schlage jetzt mein Herz, sondern das passiert halt einfach.
Oder so Darmbewegungen oder sowas.
Unter anderem wird er auch als Ruhenerv bezeichnet. Er bewirkt zum Beispiel, dass die Herz- und Atemfrequenz abnimmt unter seinem Einfluss tritt Entspannung und Regeneration ein. Und das ist ja ganz wichtig, wenn man Sport macht, dass man nicht nur sich auf Sport konzentriert, sondern dann auch auf Ernährung und auf Erholung. Also das sind so die drei, die müssen passen, damit und Erholung, es gibt viele Leute, die sagen sogar, Erholung ist sogar das Wichtigste von den dreien.
Ruhenerv ist ja mein Spitzname im Bett. Das ist eine Abkürzung von Ruhe, nerv mich nicht beim Sex.
Ich habe Poor Things empfohlen, einen Film von Yorgos Lanthimos, den wir uns beide im Kino angeschaut haben, im Off-Broadway in Köln. Ein super Kino übrigens. Also wir wollten da sogar mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Das hätte auch geklappt vom Kino aus. Wir haben es irgendwie einfach verpeilt, aber vielleicht kriegen wir das noch hin.
Jetzt, wo wir wissen, dass wir euch kriegen, nein.
Nee, wir haben es einfach verpeilt.
Wir haben es wirklich einfach verpeilt. Das Einzige, was ich an dem Kino...
Also was heißt verpeilt? Wir hatten halt irgendwie einen Arsch voll zu tun. Und dann hat es halt in dem Moment keine Priorität gehabt.
Weißt du, was ich nervig finde an dem Kino? Dieser Introfilm mit der Katze. Der ist irgendwie, der ist so alt, dass er nicht mehr cool ist und aber auch so jung, dass er nicht cute ist.
Aber immerhin hat es einen Introfilm. Also komm schon. Immerhin, also keine Ahnung, wer hat denn schon seinen eigenen Film produziert? Von irgendwelchen Einrichtungen.
Du.
Ich, ja, aber das ist auch mein fucking Job.
Ja, das stimmt.
Da sind wir nämlich schon gleich beim Thema. Cut the people some fucking slack.
Soll ich ein bisschen netter sein also, mit den Leuten?
Nein, du nicht, aber ich meine so grundsätzlich. Ich denke mir ja auch, das habe ich doch auch sogar bei der Folge vom Critical Drinker gesagt. Und ich meine, ich mag den Filmkritiker, The Critical Drinker, wenn ihr es gehört habt. Das war so eine Sonderfolge von einem YouTube-Rezensenten, den ich total mag. Aber ich habe gesagt, ich finde es immer schwierig. Oder es gibt so viele Aspekte, unter denen man einen Film betrachten könnte. Und selbst ein Film wie Meg 2, Der Riesenhai. Es ist wirklich keine Kunst. Ein Film über einen Riesenhai mit Jason Statham. Selbst der ist für mich schon ein kleines Wunder. Also da haben immerhin mal 3 Jahre lang 2000 Leute zusammen an was gearbeitet und am Schluss konnte man sich's immerhin anschauen. Weißt
ja,
du so?
Weil es gibt
das
wirklich sehr, sehr viele Elemente. Also das ist,
also das ist mehr als die Öffentlich-Rechtlichen in 70 Jahren hinbekommen haben und die haben ein jährliches Budget von irgendwie 10 Milliarden Euro.
Ja.
Also so, das ist schon, dass sich mal ein paar Leute nicht gegenseitig blockieren, nicht zu viele Köche den Brei verderben und so weiter
gerade,
und so fort.
Wer ist denn der Jason Statham der Öffentlich-Rechtlichen? Ist das Florian Silbereisen?
Ja, oder halt Til Schweiger. Der war ja auch mal Tatortkommissar.
Stimmt, ja.
Und der hat ja mal in einem Tatort mitgespielt, der tatsächlich im Kino kam hier. Nick Chiller oder so hieß er doch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ich finde immer, es gibt an einem Film, ich meine, das merkt man zum Beispiel auch bei unserem Comedy-Special, ja.
Mhm.
Da haben irgendwie 20 Leute über mehrere Wochen dran gearbeitet und am Schluss sind irgendwie 50% der Kommentare, warum hat die so eine blöde Strickjacke an?
Oder wieso gendert sie?
Wieso gendert, genau, obwohl es halt, es gibt irgendwie Lighting, es gibt Schnitt, es gibt Tontechnik, es gibt dies, es gibt das.
Und ich ja, immer, also die Messlatte ist so hoch für all das, was man machen muss, damit es nicht auffällt, dass man einfach oft vergisst, dass die Messlatte ja nicht bei Null anfängt.
Genau, und ich habe halt, also ich teile ja gerne auf Instagram, weil viele Leute meine Meinung zu Filmen schätzen. Wenn ich in einem Film war, sage ich gerne so, ja, wenn der super empfehlenswert ist, zieht euch den unbedingt rein. Und wir waren halt in Poor Things und ich habe das geteilt. Und dann kam von, also nicht vielen Leuten, vielleicht so 1-2 Leuten kam so, ja, der Film ist zwar irgendwie so ganz interessant, aber es ist halt mega problematisch, dass der von einer Frau handelt und Drehbuchautor, Regisseur und Buchvorlage ausschließlich von Männern kommen. Und man würde an ganz vielen Punkten im Film erkennen, dass das die männliche Sicht ist, der sogenannte Male Gaze. Und
genau, also Male Gaze ist ja sogar, das habe ich nachgeschaut, also weil ich kannte den Begriff so schwammig, aber es ist wirklich ein feststehender Begriff, speziell aus der feministischen Filmtheorie, der den ja. Blick des heterosexuellen Mannes auf Frauen darstellt.
Vielen Dank, dass du den Begriff nochmal wiederholt hast.
Ja, aber...
Aber es ist vielleicht gut, dass eine Frau das nochmal sagt.
Genau. The female voice about the male gaze.
Nee, es gibt so ein paar Sachen, an denen man das... Also man kann zum Beispiel googeln Beispiele male gaze. Das kannst am besten du, Hazel, mal dir anschauen. Wo es so Sachen gibt wie... Frauen werden halt in den Filmen sexualisiert und das erkennt man an so Kleinigkeiten wie Frauen haben im Film keine Brille an zum Beispiel. Oder Frauen schlafen im Film immer in Dessous.
Ja,
so.
Oder geschminkt und so. Okay.
Das sind aber auch so Sachen wie...
hier also ist ein Bild von Megan Fox in Transformers, wie sie vor der offenen Motorhaube posiert.
Ja, ich habe dir nicht diese 10 Seiten ausgedruckt, dass du jetzt irgendein Bild beschreibst, sondern vielleicht...
Ich will doch nicht lesen, ich will doch auch jetzt einfach nur Frauen anschauen und erklären, wie hot die sind.
Sorry, ich werde jetzt in der Folge wahrscheinlich viel reden, aber nicht, weil ich das Thema Mann-Frau so wahnsinnig spannend finde, sondern weil ich halt einfach sehr, sehr viel mich mit Filmen beschäftige und
ja, ja.
mich da halt Sachen zum Teil beschäftigen oder auch vielleicht irgendwie stören oder sowas. Und zum Thema Male Gaze, also ich finde halt so, es gibt sowas wie Tropen in Filmen, ja. Also der Begriff Trope ist ja sowas wie Atome einer Handlung, sag ich mal. Also zum Beispiel, wenn ein Kabel durchgeschnitten wird bei einer Bombe, dann gibt's immer ein rotes Kabel und ein blaues Kabel. Und niemand weiß, warum ist das so. Aber es ist halt, oder das ist wie, dass man zum Beispiel sagt, das sind so kulturelle Sachen, dass man so sagt, hier stinkt's ja wie im Puma-Käfig. Warum sagt man Puma-Käfig? Warum sagt man nicht irgendwie Eisbär-Käfig? Oder?
Ja, oder Hundezwinger oder irgendwas, ja, wo man irgendwie
also
schon mal war.
Das ist halt einfach Kultur. So, oder
es
warum
sind so wie
sieht
Riten,
man,
so inhaltliche Riten, die dann irgendwann kommen, oder?
Ja, also warum sieht man zum Beispiel in einem Film nie, wie Leute auf der Toilette sitzen.
Oder wenn sie die Treppe hochrennen, siehst du immer, wie sie die Treppe hochrennen und wenn sie in den Lift einsteigen, dann siehst du nur, wie sie einsteigen und wieder aussteigen und siehst nie, wie sie dann da 5 Stockwerke warten und so, oh Mann, schaffe ich's.
Ja, es sei denn, es ist halt Comedy dann. Also es gibt natürlich auch immer, jede Regel kann auch gebrochen werden, klar. Und da gibt's natürlich, wenn man jetzt Teil einer Minderheit ist, es gibt zum Beispiel auch in der Black Community, das war letztens ganz groß wegen Cat Williams, der hat ja so ein Skandal-Interview gehabt, auch mega interessant.
Ja, das hatte doch so absurd, also so in einem Tag 40 Millionen Aufrufe oder also irgend sowas, eine total absurde Zahl.
Genau.
Und ich hab's nicht mitgekriegt.
Und es gibt zum Beispiel die Trope, dass jeder schwarze Schauspieler, wenn er, bevor er groß wird, spielt er eine Rolle, wo er sich als Frau verkleiden muss.
Quasi
ein schwarzer Kevin Hart oder wie heißt dieser eine schwarze Schauspieler, der so wahnsinnig populär ist, aber den keine Sau kennt in Deutschland, der so auch alle seine Filme selber produziert. Warte mal.
Boah, keine Ahnung.
Also, und also die spielen dann quasi wie so die Black Mama.
Perry irgendwas?
Genau. Tyler Perry. Der hat ja seine eigene Produktionsfirma.
Ja, das ist ja auch wie so eine Punchline, dass man so Tyler Perry Movie und dann alle so. Wah!
Und der ist, ich gebe gerade einen Net Worth Tyler Perry, also auch immer interessant, wie viel Vermögen Leute haben. 1 Milliarde.
Ja, das ist doch.
Also der produziert halt seine ganzen Filme und der macht halt ganz viele Filme, wo er sich als Frau verkleidet. Und das ist zum Beispiel, also wenn man halt in einer gewissen Minderheit ist oder sowas, dann, ich meine, das ist ja bei dir bestimmt auch so, dass du dann irgendwie siehst, ah ja, Schweiz, die reden halt immer nur darüber, dass Schweizer Käse, Schokolade und so weiter. Und dann gibt's aber so Sachen, die sind so ein bisschen subtiler. Die checkt man quasi nur, wenn man aus der Community kommt. Mhm. Die übertragen sich auch nicht so leicht. Also zum Beispiel, in Deutschland kennt, denke ich, kaum jemand, es sei denn halt aus der Popkultur, das Klischee über Schwarze, dass in den USA, dass es irgendwie heißt, Schwarze mögen Wassermelone. So.
Ja.
Das, also ich weiß es nicht, ob das.
Oder frittiertes Hähnchen. So, das ist ja auch genau. Ein Vorurteil, was es halt hierzulande auch einfach gar nicht gibt, so per se. Also Wassermelone ist einfach nicht ein Ding in Deutschland.
Und es
so
gibt wirklich. Halt diese Beispiele für Male Gays. Du kannst ja einfach mal.
Also, erster Punkt. Das sind die 8 nervigsten und von Männern initiierten Darstellungen von Frauen im Film. Stand in Esquire Magazine. Erstens, Frauen, die sich übergeben. Finde ich schon mal sehr interessant.
Und da gibt's halt dann zum Beispiel Leute, die sagen, ah ja, in Poor Things, da übergibt sich eine Frau, daran sieht man, dass der Regisseur ein Mann ist. So, weißt du so?
Okay. Finde ich interessant. Also ich bin gar nicht der Meinung, dass der Film unter dem Male Gaze leidet. Aber dazu vielleicht später mehr. Schuhe im Bett.
Aha.
Männer mit Schuhen im Bett hat man noch nie gesehen. Nicht mal in schlechten 80er-Jahre-Pornos. Frauen wiederum werden immer mal wieder mit hochhackigen Schuhen im Bett gezeigt. Scheinbar ein nie endender Männertraum. Dann drittens, immer top gestylt. Ja. Aber ist auch, also wir müssen nachher noch.
Ich finde es interessant, dass unser Kanal fällt wirklich nicht darunter.
Nee, wirklich also nicht. Ich habe auch noch nie Schuhe im Bett angehabt.
Also du hast selten bei Hazel und Thomas Dessous an, du hast oft eine Brille an.
Also wenn ich Dessous anhab, dann eigentlich nur, wenn ich nicht mich übergebe. Meistens. Dann die Schlafsituation.
Wir haben dich schon gezeigt, wie du dich übergibst, aber wir haben es nicht explizit gezeigt. Und wir haben auch gezeigt, wie ich mich übergebe, muss man dazu sagen. Das gleicht es vielleicht wieder
ja,
aus.
Ja, aber ich finde ja, wenn du, also das fällt dann nicht unter den Male Gaze, wenn du dich selber filmst, ne? Und dich selber schneidest. Nee, dann ist es einfach der Self-Gaze.
Ja, ja. Ja. Ich finde übrigens, also ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, ich finde solche Sachen auch immer spannend zu wissen. Also ich finde es immer interessant, was gibt es so für geheime Codes, für irgendwas. Das ist wie das unsere Haushälterin gesagt hat, wenn unser zweites Kind am Sonntag kommt, dann wird sie faul. Sowas. Und ich wusste gar nicht.
Zwei linke Hände. Ist nicht faul, sondern derbe ungeschickt.
Und ich wusste halt gar nicht, dass es dieses Klischee gibt oder dass Leute das überhaupt sagen. Und ich finde sowas immer total lustig so. Oder auch interessant, keine Ahnung.
Aber weißt du, was mich dann halt total stört, ist, dass Leute dann das so im Kopf haben als Schranke und das dann einfach so nehmen, um für sich selber zu begründen, warum sie nicht selber rausfinden wollen, wie sie denn diesen Film finden.
Ja, also es gibt ja zum Beispiel, das ist nur eine Legende, das ist jetzt kein Insider oder sowas, das wurde so an mich rangetragen. Als ich angefangen hatte, bei der Heute-Show Außendrehs zu machen, da wurde mir die Geschichte erzählt, dass ein Dreh, also es ist dann immer so, man geht irgendwie zu irgendeinem Parteitag, dreht einen Einspieler, und dann schaut sich den Olli Welke an Und in 60% der Fälle sagt er halt, oh, Haufen Scheiße, wie kann man nur so scheiße sein, bla bla bla. Und in 30-40% der Fälle wird der Einspieler dann halt gesendet. Und also der nimmt sie halt ab, das nennt sich Abnahme, dieser ganze Prozess.
Das ist quasi eine Qualitätskontrolle.
Das ist einfach eine Qualitätskontrolle, genau. Und bevor ich, glaube ich, den ersten Einspieler gedreht hatte, hat jemand dann zu mir gesagt, du darfst auf keinen Fall zeigen, wie jemand hinter einer Pflanze hervorkommt. Weil, also es war wohl irgendwann so, dass Lutz van der Horst so einen Späher gespielt hat, also jemand, der eine Partei ausspioniert. Und der ist im ersten Bild des Einspielers hinter einer Pflanze vorgekommen und hat so seine Hände zu so einem Fernglas geformt und hat so rumgeschaut, so nach links, rechts. Und Olli hatte irgendwie einen schlechten Tag oder sowas und fand den ganzen Einspieler dann total scheiße. Wahrscheinlich nicht nur deswegen.
Aber irgendwie wurde es dann so gedreht mit stille Post, dass es jetzt so ein No-Go ist.
Und dann war es halt so, Thomas, egal was du machst, du darfst nicht zeigen, wie Leute hinter Pflanzen hervorkommen. Ich dachte mir so, was? Also was ist denn das für eine komische Regel? Das ist
total spezifisch. Aber natürlich, wenn es jetzt sinnvoll wäre, sehr erleichternd für die Arbeit. Also weil dann müsste man sich die Arbeit nicht machen, das extra zu drehen, da extra eine Pflanze hinzuschleppen.
Und das ist übrigens auch nicht nur Olli Welke-Bashing oder sowas, sondern es war auch bei RTL Top News, gab es mal genau einen ähnlichen Fall. Wir hatten einen Einspieler mit Özcan Kosa und der hat einen Friseur gespielt. Und der kommt ja aus dem Schwabenländle und hat mich dann vorher gefragt, weil der Friseur, das war so ein bisschen so ein Hinterwäldler, der dann aber versucht mit seinen, also die Idee war so, er versucht so über Nachrichten zu reden, weiß aber nicht so richtig Bescheid, weißt du, und sagt dann sowas.
Will Teil des Gesprächs sein, aber hat eigentlich überhaupt gar keine
genau.
Ahnung. Ist ein bisschen wie ich in diesem Podcast.
Und das hast jetzt du gesagt.
Ich rede auch oft Schwäbisch, um es zu kompensieren.
Das ist der Female Haze.
Genau, der Haze Gaze.
Und kurz vor der Aufnahme, wir haben 3 Einspieler an einem Tag gedreht, weil wir den Friseursalon halt nicht lange mieten konnten und das alles irgendwie super aufwendig war. Wir haben uns so viele Gedanken gemacht mit irgendwie Schnittbildern, Lichtsituation, bla bla bla. Und Özcan Kosa fragt mich so morgens um, weiß nicht, 6:30 oder irgendwann so zu so einer unchristlichen Zeit, hey, ich komme aus dem Schwabenländle, das ist irgendwie so ein bisschen ein Bauer, aber auf eine nette Art, ein sympathischer Bauer irgendwie, der diesen, also jetzt ohne den Begriff Bauer despektierlich zu meinen, aber so halt irgendwie so ein bodenständiger Typ, so ein bodenständiger Friseur, wäre es nicht witzig, wenn der Schwäbisch redet? Und ich habe gesagt, ja klar, ist super witzig, mach. Haben wir 3 Einspieler gedreht und der Produzent oder Chef von Brainpool fand das so scheiße, dass er gesagt hat, das wird alles nicht gezeigt.
Ja, krass. Ja, aber also.
nur wegen, und ich meine, sollte ich jetzt als Regel haben, rede nie Schwäbisch?
Nee, natürlich nicht.
Und also, was ist denn das?
Ich finde das total schwer, nicht seine eigenen, wie sagt man, Idiosynkrasien da irgendwie nicht reinzurechnen. Das sind ja diese Sachen, die man nicht mag, wo es nicht wirklich eine Begründung für gibt. Also so wie, dass ich es zum Beispiel total triggernd finde, wenn Leute in kurzen Hosen auf einer Bühne sind. Eigentlich egal, was die machen. Also selbst ein Techniker. Ich will das irgendwie einfach nicht sehen. Bei Männern und bei Frauen. Ich will einfach keine entkleideten Beine sehen auf der Bühne. Und das weiß ich ja auch, dass das in gewissen Situationen nicht rational ist und dass es vielleicht sogar das Produkt schlechter macht. Also wenn ich dann irgendwie zu Shakira sage, die Halftime-Show rockt, zieh dir mal ein Overall an, Lady, dann leidet auf einem ästhetischen Feld vielleicht die Show. Aber trotzdem gibt's halt solche Sachen und die Medienbranche ist ja ein einziges Jonglieren von irgendwelchen komischen Ego-Gewichse-Leuten mit viel Macht. Und ich wünsche mir halt, dass Leute das aber nicht dann als vorgeschobenen Grund nehmen, diese Begriffe wie zum Beispiel Male Gaze oder Ageism oder alles mögliche. Es gibt ja diese ganzen Kategorien von so Fehlern, die man machen kann,
genau.
Ethisch. Und wenn man dann einfach nur diesen Begriff drauf klatscht, und das dann quasi als Ausrede oder als Vorwand verwendet, um sich nicht tiefer selber mit dem Thema zu befassen, finde ich es halt total schade, weil der Film in diesem speziellen Fall Poor Things meiner Meinung nach genau das Gegenteil ist.
Also auf Poor Things können wir noch gerne näher eingehen, aber es ist halt, also ich habe immer das Gefühl, damit mit solchen Sachen wird oft ein Gefühl der Ablehnung mit einem pseudo-theoretischen Unterbau versehen. Ja. Also man mag irgendwas nicht und versucht das dann zu begründen. Und ich meine, in dem Fall kann das sein, dass Olli Welke irgendeinem Regisseur oder der Chef von RTL oder von dieser Produktionsfirma mir beweisen wollte, dass das halt irgendwie scheiße ist. Oder der Person beweisen wollte, dass es scheiße ist. Und dann sagen die halt einfach, ja, das ist scheiße, weil. Und dann geht in ihrem Kopf so ein Rad los, so zack. Und dann, ah ja, redet Schwäbisch.
Pflanzen. Hinter einer Pflanze vor. Es kann natürlich auch sein, aber dann bitte ich halt Leute in Machtpositionen immer, das so ein bisschen zu erläutern, dass man halt auch ein bisschen was draus lernen kann. Wenn es jetzt wirklich statistisch erwiesen ist, dass Videos, wo Leute hinter Pflanzen hervorkommen, deutlich weniger geklickt werden, also 80% weniger Interaktionsrate, dann erklär mir das doch bitte. Also dann halt nicht einfach sagen, nee, das macht man nicht, weil. Das ist so wie, dass wir ja auch unserer Tochter jetzt gerade beibringen, in die Armbeuge zu husten. Und das ist ja nicht, also wenn man jemandem was beibringt, der das noch nicht kennt, dann muss man ja irgendwie auch das in Kontext setzen, weil die meisten Sachen ergeben ja irgendwo Sinn. Also dann sagt man halt, ja, weil dann kommen so kleine Tiere aus deinem Mund und die gehen dann in die Münder von den anderen und dann wird die Kita geschlossen. Aber wenn du es in deinen Ellbogen machst, dann bleibt es in deinem Ellbogen.
Also einmal gibt es diesen theoretischen Unterbau und zum anderen gibt es ja auch immer, jede Regel wird auch immer irgendwann wieder gebrochen.
Ja.
Also ich bin ja zurzeit zum Beispiel Riesenfan von der Serie Reacher und die Serie Reacher, ganz viele Leute im Internet regen sich total über die auf, weil die auf dem Papier alles falsch macht. Der Held ist ein weißer, heterosexueller Cis-Mann. Die Bösen sind meistens schwarz oder irgendwie Russen oder sowas. Also es ist so, auf dem Papier, weißt du so, Männer sind stark, Frauen sind schwach und
ja,
sowas.
Ja,
es ist einfach so. Aber diese Serie ist auf Amazon Prime noch vor LOL gerade auf Platz 1.
Das ist krass.
Sie ist wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich und bricht quasi alle Regeln, die, oder zum Beispiel jetzt auch Top Gun Maverick, ja, der Film war ja irgendwie vor 2 Jahren so ein Mega-Hit, obwohl halt Tom Cruise die Welt vor den Bösen, in dem Fall glaube ich auch Russen, rettet und oder vor irgendeiner russischen Maschine. Und,
ja, das stimmt. Was macht er denn da überhaupt? Keine Ahnung.
Es gibt gar keinen personifizierten Bösewicht, aber irgendwie ist es auch halt so, ja, das gute Amerika muss halt irgendwas retten und so. Und zum Beispiel vor Felix Lobrecht haben alle Leute gesagt, man darf nicht auf der Bühne über seine eigenen Witze lachen. Das ist nicht lustig. Dann hat es Felix gemacht und jetzt machen es alle.
Ja.
Weißt du so? Also das ist so, also... Über was reden wir denn hier?
Ja, die Leute brauchen natürlich trotzdem was zum Reden.
Oder bei dir,
wenn wieder was Neues passiert.
Bei dir haben ja ganz viele Leute gesagt, du musst auf der Bühne einen Rock anziehen. So.
Ja.
Du bist eine Frau, zieh einen Rock an.
Und ich so, aber das beißt sich mit meiner Theorie, dass man meine Beine nicht sieht.
Und so
übrigens,
weiter.
Nur Frauen haben das zu mir gesagt.
Ja, ja.
Aber ich finde jetzt an...
Aber sag noch mehr Beispiele
gerne.
Zum Thema
Gerne. Also viertens, die Schlafsituation. In Filmen schlafen Frauen immer nur in Unterwäsche oder ganz engen Tanktops. Soll natürlich jede Frau gerne so machen, nur tut im wahren Leben keine. Fünftens, die Beischlafsituation. Nach dem Sex sieht man Heteropärchen in Filmen zumeist unter der Bettdecke. Von Männern sieht man den nackten Oberkörper. Frauen hingegen halten sich die Bettdecke stets so verkrampft bis zum Hals, dass man ihnen zurufen möchte, macht euch ruhig locker, das Schlimmste habt ihr hinter euch.
Also wenn man jetzt die Frauen...
Ein scherzhaft formulierter Text.
Wenn man jetzt die Brüste der Frauen nicht sieht, ist es sexistisch oder was?
Na, es ist halt sexistisch, wenn man den Körper des Mannes und der Frau grundsätzlich unterschiedlich betrachtet. Also wenn
ja,
ein Torso
ich weiß
nicht
schon,
ein Torso
das war nur ein
ist.
Witz.
Ja, ja. Sorry, ich versuche deinen Witz, der sehr gelungen war, mit dem Female Gaze humorlos zu machen. Frauen- und Männerhemden. Punkt 6. Oh mein Gott, das ist alles so ultraspezifisch. Bla bla bla. Frauen nach einer heißen Nacht die Hemden ihrer Lover anziehen. Ja, okay. Dann Kampffrisuren. Das ist der Punkt 7. Wenn eine Frau sexy und verführerisch wirken soll, trägt sie in der Regel offene Haare. Also fast immer. Ja, und in Kampfszenen auch. Es ist wahnsinnig unpraktisch und macht keinen Sinn. Okay, und achtens, Brillen sind tabu. Konnte ich jetzt kaum lesen mit meiner Brille, weil die so dreckig ist. Weil ich mich so hart in meine Brille übergeben habe. Ja, also finde ich jetzt irgendwie, ich kann das alles nachvollziehen. Ich kann mir zu jedem einzelnen Punkt ein Bild vorstellen. Aber Wenn wir jetzt, willst du gleich auf Poor Things angehen oder gibt es noch mehr Mel Gaze? Mel Gaze. So Gott, ey. Mein Gehirn baut auch ab. Nee, ich finde, ganz ehrlich, wenn du sagst, du schaust dir Poor Things an und dann sagst du nachher, mich stört der Mel Gaze. Das ist wie, wenn du sagst, ich habe jetzt Super Size Me geschaut und irgendwie triggert es mich, dass McDonald's so oft vorkommt.
Ja, ja.
Also
ja.
Es geht ja genau darum. Es geht ja.
Ich habe 12 Years a Slave gesehen und irgendwie ist der Film ganz schön rassistisch.
Genau.
Ja, aber
genau.
Es geht doch um Rassismus. Also, ja. Also es geht in dem Film darum, dass eine Frau, und das ist jetzt nicht mal gespoilert, aber wenn ihr natürlich gar nichts über den Film wissen wollt, dann springt vielleicht die nächsten 2 Minuten vor. Es geht in dem Film und es kommt relativ früh raus.
Ey, springt 20 Minuten vor. Ich habe mir echt viele Gedanken gemacht.
Es geht um eine Frau, die um eine Frankenstein-Geschichte und eine Frau, eine schwangere Frau, die sich umbringen will. Und dann werden beide gerettet, sowohl die Frau als auch das Kind im Bauch, indem das Gehirn vom Kind im Bauch im Kopf von der Frau eingesetzt wird. Und dann hat man quasi eine Frau mit einem männlichen, erwachsenen
Körper.
Menschlichen Körper mit dem Gehirn von einem Baby. Und alle Männer finden es dann ganz toll, weil sie halt so ein bisschen dümmlich ist.
Genau.
Und sie wird halt die ganze Zeit ausgenutzt. Und irgendwann steht sie so drauf, ausgenutzt zu werden. Und irgendwann dreht sie den Spieß um und wird selbst Herrin der Lage. Und das ist eigentlich eine, wie ich finde, feministische Geschichte von Yorgos Lanthimos, der bekannt ist für extrem spezielle Filme. Also schaut euch unbedingt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, The Lobster an. Meiner Meinung nach einer der besten Filme der letzten 20 Jahre. Wirklich wahnsinnig spektakulär.
Richtig, richtig
gut. Meiner Meinung nach auch immer noch ein bisschen besser als Poor Things.
Meiner Meinung nach nicht, aber auf jeden Fall leichtere Kost. Also es ist
leichtere Kost?
Ja, also rein vom Zugang her. Ich meine, bei Poor Things, du kannst halt nicht nur über den Inhalt reden, weil der technisch sowas von anspruchsvoll und sowas von total spezifisch und speziell ist. Also du kannst dir ja keine einzelne Szene davon anschauen und dann nicht danach denken, was war das jetzt gerade?
Ich werde mir den Film auch auf jeden Fall noch ein paar Mal anschauen.
Also, ich auch.
Also der ist ja auch, also der Film, genau, muss man auch dazu sagen, ist auf einem technischen Level total crazy gemacht, weil er spielt in einer Fantasie, in einer futuristischen Fantasie-Vergangenheit.
Das nennt man Steampunk. Das ist, wenn die Victorian Era, also das viktorianische Zeitalter, das späte 19. Jahrhundert unter Königin Victoria, damals, also so Jules Verne ist ein sehr gutes Beispiel für das, so wie die sich die Zukunft vorgestellt haben. Und dann ist natürlich trotzdem irgendwie eine Kutsche, aber das Pferd trägt irgendwie eine Gasmaske. Also so dieser Look ist das. Mad Max Fury Road ist genau auch eigentlich so ein Steampunk-Film. Und es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Gleichzeitig, aber halt so crazy, weil der Körper ist halt die ganze Zeit erwachsen und am Anfang hat sie halt dieses Babygehirn drin und das Babygehirn wird dann irgendwann
Begriffe
größer.
Hast du ein paar Begriffe rausgesucht? Coming of Age, Steampunk,
na, Coming of Age habe ich nicht rausgesucht, das kenne ich ja wohl noch, aber Steampunk habe ich halt rausgesucht, weil ich nicht genau wusste, wie diese Art heißt, weil das ja, also es ist halt auch nochmal interessant, das ist ja das eine, wenn du irgendwie Jules Verne bist und in der Ära mehr oder weniger lebst und dann über die Zukunft berichtest. Aber wenn du jetzt Yorgos Lanthimos bist, dich irgendwie 2020 oder wann auch immer der das dann entwickelt hat, hinhockst und dann sagst, wie haben sich denn die Leute vor 140 Jahren die Zukunft vorgestellt? Also das ist ja sowas von verrückt. Und deswegen sage ich auch, der Lobster ist leichtere Kost, weil immerhin siehst du die Leute und du weißt, ach so, das ist ein Mensch, das ist ein Mann, das ist eine Frau.
Ja,
und da ist es einfach nur, also die Leute sind ja auch so crazy gekleidet. Dann kommen
nicht
die
nur,
Kameras
nicht,
kommen
genau,
dazu.
Also es ist quasi Ausstattung, Kostüme. Und dann kommt halt noch dazu, dass das Ganze zum Teil durch ein Fisheye gefilmt ist, zum Teil auch durch einen Effekt, wo man, glaube ich, 2 Linsen übereinander setzt. Also es ist dann wie Fisheye, aber noch mit einem schwarzen Rand drumherum.
Das ist wie wenn du ein BH über ein BH anziehst, damit es extra eng ist.
Was ultra crazy aussieht.
Und, es gibt übrigens ein Video, also ich habe ein super Video dazu gesehen zu dem Film, was ich total empfehlen kann. Das ist auf dem YouTube-Kanal von Variety mit dem Hauptkameramann Robbie Ryan. Das dauert ungefähr 9 Minuten und da erklärt er einfach so, wie die das gefilmt haben. Und das war völlig Banane. Also die haben das auch auf Filmroll. Er erklärt dann irgendwie auch so, ich war nachts um 4 wach, weil unsere Tochter gehustet hat und dachte mir dann so, ach scheiß drauf, ich schaue mir jetzt mal an, was die für Filmrollen benutzt haben in Poor Things. Und dann erklärt er wirklich so, ja, also das war so ein Kodak 9129 und da haben wir dann versucht mit dem, aber da muss ich, und ich dachte mir so, ey, ich habe gar keine Ahnung, von was du da laberst, aber bei einer Szene, bei dieser
Willkommen
Tanzszene.
Willkommen in meiner Welt. Ich schaue mir auch immer nur so Sachen an, habe überhaupt keine Ahnung, was die Leute labern, aber finde es immer mega geil.
Bei einer Szene, bei der so einer mega legendären Tanzszene, die gibt es auch auf YouTube so rausgeklippt zwischen Emma Stone und Mark Ruffalo, da mussten die so nah dran, weil die Kamera so weitwinklig ist, dass die Emma Stone dann so einmal in das Objektiv reingekickt hat und sie konnten aber die Aufnahme, also sie mussten die halt oder wollten die halt verwenden und man hört sogar diesen Kick im krass. Film, weil die konnten den nicht rausnehmen. Und das, also, das ist schon schade, wenn man dann diesen ganzen Aspekt des Filmes
genauso
ablehnt.
Ja wie bei Barbie, ja. Ich mag jetzt Barbie vom Humorlevel und von der Handlung her und so, mag ich den Film nicht besonders. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dir mal den Fun Fact erzählt habe, dass die ja, das ganze Set war ja pink. Und dadurch gab es immer so Wechselwirkungen, was die Farbstrahlung anbelangt. Also wenn Licht drauf gefallen ist, dann wenn du vor einer pinken Wand stehst und ich filme dich von vorne.
Sieht man mich nicht, weil ich aussehe wie ein kleines Schweinchen.
Nee, wenn die Wand hinter der Kamera pink ist, dann reflektiert die so stark, dass dein ganzes Gesicht rot ist.
Ah, okay.
Deswegen mussten sie immer, wenn sie gedreht haben, den Teil, der nicht zu sehen ist, mit grauen Wolldecken abdecken.
Ah,
den
oh
ganzen
Gott.
Film über.
Also so quasi die Summe der Pinkness muss konstant bleiben.
Ja, also wenn man pink sieht im Bild, muss das quasi richtig poppen. Aber alles, was man nicht sieht, muss abgedeckt sein, weil das sonst das Licht verfremden würde.
Es braucht
würde.
Dann so einen Schalldämpfer für pink.
Ich meine, das muss man sich erstmal überlegen. Das sagt einem ja niemand. Da muss man Kameratests machen und so weiter und so fort. Also
der dieser Cinematograf, also dieser Kameratyp, hat auch noch gesagt, dass der Regisseur nur mit Practical Lights arbeitet. Also die haben nie künstliches Licht hinter der Kamera, sondern jedes Licht, was die Szene erleuchtet, ist auch ein Licht, was im Set
ja,
so
das,
existiert.
Ja, dafür ist ja Yorgos Lanthimos bekannt.
Das heißt, du kannst einfach immer überall hinfilmen. Und es ist aber natürlich super scheiße zum Teil, weil dann die Leute nicht so hell sind und so. Aber es ist schauspielerisch, wirkt es sich positiv aus.
In dem Film haben sie halt gecheatet, weil sie ja auch einfach LED-Decken und LED-Wände haben.
Ja, dachte ich dann auch so, ja, ist ja super practical, wenn einfach dein ganzes Studio eine Lampe ist.
Also in dem Film haben sie das Ganze sogar so ein bisschen gebrochen, aber das gibt's ja, also es macht Robert Eggers, der zum Beispiel The Lighthouse und vor allem The Witch auch einen super Film gemacht hat, der macht das auch ganz viel, dass das dann einfach, der ganze Film ist zum Beispiel dann nur mit Kerzenschein oder so. Das ist dann halt so ein total spezieller Look.
Ja, und ich muss sagen, also je mehr ich mich mit dem Thema Film befasse, was auch einfach damit zu tun hat, dass ich jetzt langsam, also ich habe ja noch nie in einem Film mitgespielt, aber so grundsätzlich im Medium gefilmt werden, da lernt man ja schon auch einiges so über die Dynamiken. Und manchmal denkt man ja, oh ja, okay, übertreibst, das ist doch jetzt nicht nötig, dass wir hier auf Filmrolle filmen oder nimm doch deine Kerze weg, ich mach das mit dem iPhone, mit der iPhone-Taschenlampe, es ist praktischer. Aber es führt halt alles auch dazu, dass eine andere Energie und eine andere Aufmerksamkeit am Set herrscht. Und ich finde, man merkt dem Film einfach total an, dass die auch alle richtig Bock hatten.
Das ist ja wie das, zurzeit ist total in Hollywood, das hat zum Beispiel Christopher Nolan bei Oppenheimer gemacht, keine Stühle am Set, dass sich einfach niemand hinsetzen kann beim Dreh.
Oh mein Gott, ist das anstrengend.
Ja, aber das machen mittlerweile ganz viele Filme, weil es dann einfach eine andere Energie ist.
Ich habe noch einen Fun Fact, den ich selber rausgefunden habe. Also es war wirklich nicht schwierig, das rauszufinden. Aber die Frau heißt ja Bella, die Hauptperson. Und der eine Liebhaber von ihr wird gespielt von Mark Ruffalo. Und da ist es so ein bisschen saucy, würde ich sagen, dass er ein bisschen älter ist als sie. Vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass sie das Gehirn von einem Baby hat. Also wenn man ihr Gehirnalter nimmt, ist sie wahrscheinlich so, weiß nicht, so 15, 16, 17, als die zusammenkommen. Und er hat im echten Leben eine Tochter, die Bella heißt.
Also
finde ich auch noch krass, dass man dann so eine Bettszene mit jemandem dreht und die dann Bella nennt und sich danach dann anhören muss, ja, das könnte ja deine Tochter sein.
Ja, auch ein Aspekt, über den man nachdenken kann. Ja, und jetzt, also es gibt eine Rezension zum Beispiel hier vom, was ist das, SWR oder wo war das, wo dann jemand sagt, warum wir den Film des Jahres in Anführungsstrichen lieben und hassen sollten. Und die Rezension ist von einem Mann, wohlgemerkt, Ferdinand Mayen.
Was und, ja auch ein richtiger Männername, Ferdinand.
Und der sagt dann halt am Schluss, naja, die Gesellschaftskritik von Poor Things verliert sich, weil sich die emanzipatorische Idee nicht durch den Film zieht, sondern zu einer weinerlichen, Zitat, Abhandlung über Männlichkeit verkommt. Ja, also statt sich auf neue Ideen zu konzentrieren, beschäftigt sich der Film nur noch damit, welche Auswirkungen das Bella-Experiment auf die Männer hat.
Aber was will Mann? Und dann ganz clever, M-A-N und dann nochmal ein N in Klammern hinterher. Was will man erwarten? Das Drehbuch stammt von einem Mann. Ein Mann hat Regie geführt und die Romanvorlage, auf der Poor Things basiert, hat, Überraschung, auch ein Mann geschrieben.
Ja, ja, ich finde,
ich verstehe
halt,
das schon, dass man das kritisiert, aber
ich meine, wenn du einen Film nicht magst, weil der Regisseur männlich ist, dann dann geh doch einfach nicht rein.
Also ich finde halt das einfach auch, also wir haben es jetzt lange genug versucht, dass nur Frauen feministische Sachen machen dürfen. Ist doch cool, wenn Männer das auch machen.
Schau dir zum Beispiel Kathleen Kennedy ist die neue Produzentin von Star Wars bei Disney und seitdem die am Steuer sitzt da, ist Star Wars ein Haufen Scheiße.
Ja, es gab halt leider auch keine coolen Frauenrollen mehr, ne, weil die alle so unrealistisch sind und alle so mit so einer hohen Erwartungshaltung da gescriptet werden.
Und das ist ja auch zum Teil bei den neuen Disney-Filmen, bei diesen, dass sie so also mit echten, also Live-Action-Disney-Filme, genau, so ist der Begriff. Da ist ja auch oft das Problem, dass sie eine alte Geschichte nehmen und die dann versuchen zu modernisieren und dann so mega verkopft dran gehen. Weißt du, sie machen dann, sie denken dann, ah, ich will irgendwie schön das Biest neu machen. Dann denken sie, eigentlich ist es ja die ganze Geschichte über Stockholm-Syndrom. Ja. Wie kriegen wir das jetzt aus der Geschichte raus? Und dann verfransen sie sich total, anstatt einfach was komplett Neues zu machen, wie Mad Max Fury Road oder Everything Everywhere All at Once. Ich meine, schon allein die Idee von der Prinzessin, dass eine Person mega viel Macht hat und irgendwie den ganzen Tag nur sich damit beschäftigt, welche Glasschuhe sie als nächstes anzieht und alle anderen sind halt Diener oder Sklaven.
Ja, und
schon allein das ist ja eigentlich total hinterwäldlerisch, wenn du sagst, ich nehme eine Prinzessinnen-Geschichte und modernisiere die. Und das Moderne ist dann, dass die Prinzessin jetzt irgendwie Dreadlocks hat, anstatt irgendwie
in der Demokratie lebt, was ja schon mal ein Anfang wäre in Sachen Modernisierung.
Ja, also das ist halt so ein bisschen, deswegen sind ja auch diese neuen Disney-Filme oder viele davon, also zum Beispiel die ganzen neuen Live-Action-Filme oder eben auch die neuen Star-Wars-Filme, deshalb wirken die manchmal so ein bisschen steril und scheitern an ihren Ansprüchen und sind da mittlerweile auch leider zum Teil gar nicht mehr erfolgreich, spielen das Geld, das Budget nicht mehr ein und so weiter, weil die einfach langweilig sind.
Ja, es ist ein bisschen so wie diese healthy snacks, weißt du, wenn du so denkst, ja, müssen wir denn jetzt wirklich einen Kuchen erfinden, der gar keinen Zucker mehr hat, der einen besseren Proteingehalt hat als ein Salat und mit Bohnen und Käse und dafür auch noch einen komplett neutralen Carbon Footprint hat, vielleicht geht es auch einfach nicht. Also vielleicht ist es dann auch kein Kuchen mehr. Also vielleicht ja, will man ja auch das Schlechte.
Es gab oder man will vielleicht die Ballaststoffe. Mhm. Es gab doch mal wie diesen Trend so, du musst keinen Sport mehr machen. Schließ einfach diese drei Elektroden an deinem Bauch an.
Der Butterfly App Maker.
und versetzt dir eine halbe Stunde lang Stromschocks jeden Tag. Und dann wird das alles von ganz alleine. Und dann habe ich mal so ein super, also ich lag am Boden vor Lachen, als ich gesehen habe, so eine Doku darüber gesehen, wo dann so kam, die Leute hatten einfach nur Schmerzen. Aber es hat gar nichts gebracht.
Aber
du holst dir ein Gerät, schau mal vor, du gehst in den Laden, du hockst dir auf dein Fahrrad, radelst zu einem Geschäft vor 20 Jahren oder so, gehst zum Cashier, kaufst ein Gerät und denkst, geil, jetzt kriege ich ein Sixpack, schließt es an deinen Körper an, über Monate und merkst irgendwann, das hat mich einfach nur gequält.
Und wahrscheinlich wird der Körper so gestresst, dass er dann durch den verschobenen Cortisolhaushalt so mega viel zu.
Furchtbar. Also wirklich furchtbar. Aber es ist so, ja.
Also ich finde, was ich sehr interessant finde oder was notwendig ist, wenn man jetzt über den Male Gaze bei Poor Things spricht, ist ja auch die Frage, wie werden denn Männer dargestellt? Weil es ist jetzt ja nicht, also natürlich wird diese Hauptperson Bella Baxter gespielt von Emma Stone. Übrigens eine mega geile Performance. Also sorry, jeder, der diesen Film sieht und danach nicht einfach sagt, diese Frau soll alles haben, was ich besitze, der hat einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist so eine krasse Rolle, die auch sichtlich total viel Spaß macht auf einer künstlerischen Ebene. Und ich freue mich richtig, richtig, dass die das machen konnte. Also das ist so geil, dass es diese Rolle gibt und dass sie das auch so perfekt gemacht hat. Aber jetzt noch kurz, man muss auch die Männer sehen. Also wie sind denn die Männer da dargestellt? Und was ich ganz interessant finde, ist, dass ich habe mich dann so gefragt, ja, wie selbstbewusst ist denn eigentlich diese Frau? Weil eigentlich ist sie ultra selbstbewusst, weil sie aber auch so keine Ahnung hat von sozialen Konventionen. Also es geht ja eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass Mark Ruffalo sie versucht, in irgendwelche Konventionen reinzupressen, aber nur so, wie es ihm passt. Also sobald sie höflich ist, ist es gut, aber sobald sie höflich ist und er leidet darunter, ist es scheiße. Mhm. Und eigentlich kann man sagen, also du kannst mich gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber ich habe das Gefühl, alle Frauen in dem Film sind selbstbewusst, im Sinne von, sie sind selbst dafür verantwortlich, wie sie sich fühlen und sind auch im Bewusstsein darüber, wie sie wahrgenommen werden und was sie tun. Und alle Männer sind fremdbewusst. Also die haben einfach überhaupt kein Gespür dafür, wie sie selber wahrgenommen werden und machen einfach so ihr Ding und alle finden es total
kacke.
Ja, also
Willem Dafoe zum Beispiel ist ja einfach total unempathisch.
Also der ist ja einfach keine Person quasi. Der hat ja auch keinerlei weibliche Kontakte, bis auf diese Tochter oder was auch immer das ist, die er sich da zusammengeschustert hat.
Also Ausnahme könnte sein, dieser schwarze Schiffpassagier, Jared Carmichael,
ja,
glaube ich.
Genau, der Harry heißt er, glaube ich, im Film. Ja. Das ist ja ein Stand-Up-Comedian. Ich kannte den auch als Stand-Up-Comedian.
Ja, super Stand-Up-Comedian. Spielt auch bei, zum Beispiel Mid-90s, glaube ich, spielt er einen Polizisten. Spielt auch, glaube ich, bei einer Seth Rogen-Komödie bei irgendeiner mit. Ich weiß es aber nicht genau, bei welcher, aber das.
Er ist so der Zyniker im Film.
Ja.
Und ist eigentlich so der Einzige auch, der nicht total sexgesteuert ist, weil ich habe den Film auch schon beschrieben gehört als Sexkomödie. Und das finde ich eigentlich super.
Ja, genau, bei Bad Neighbors spielt er zum Beispiel mit.
Ah, richtig, genau, stimmt. Ja, und die Männer ziehen ihr gesamtes Selbstbewusstsein oder Pseudo-Selbstbewusstsein aus Machtgefälle.
Mhm.
Und das,
ja, die Männer
die
sind
Frauen
eigentlich
halt
Idioten,
nicht.
Also viele von denen zumindest. Also der eine Mann, Mark Ruffalo, ist ein ganz offensichtlicher Idiot.
Der auch immer idiotischer wird, je schlauer sie wird, weil er dann einfach merkt, er kriegt's gar nicht mehr geschissen.
Der eine, der mit dem Schnurrbart, der ist halt so, der ist halt sehr, sehr, sehr optimistisch oder sehr, sehr romantisch und halt fast zu romantisch.
Aber der ist halt einfach totaler Schisser. Also der traut sich halt überhaupt nicht, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen, weil er einfach denkt, oh mein Gott, ich darf im Zimmer mit einer Frau sein. That's enough for me.
Und
Willem Dafoe ist natürlich einfach komplett Banane. Also der hat ja auch, der erzählt ja immer nur von seiner Kindheit mit dem Vater, der Wissenschaftler ist. Er selber ist auch Chirurg und extrem wissenschaftlich interessiert. Und er nimmt das auch gar nicht so wertend wahr, was sein Vater, also an einer Stelle sagt er irgendwie, ja, mein Vater hat mir dann so meine Genitalien gebrandmarkt, und der andere Typ dann immer so, was, oh mein Gott, Jesus, holy mother of God, und er so, ja, ist halt so, also der ist einfach völlig detached. Und deswegen finde ich, wenn man das jetzt auch noch mit einberechnet, kann man jetzt nicht sagen, dass das unfeministisch ist, also wirklich im Gegenteil.
Naja, es sei denn, man sagt halt, alles, wo ausschließlich Männer dran beteiligt waren in Chefpositionen, ist automatisch unfeministisch.
Aber ich glaube, da nimmt man wirklich dann der schauspielerischen Leistung zu wenig Eigeninitiative. Gibt man der zu wenig Eigeninitiative.
Das ist ja wie, dass halt Leute bei unserem Comedy-Special den Abspann lesen, und dann gab es ja auch einen Kommentar so, Anja Schikarski ist der einzige Frauenname, was überhaupt nicht stimmt, weil Selina, Emily, Franz, dann bei den Danksagungen sind ja noch deine Mutter und Julia Becker und so ganz viele Leute dabei, die Frau, die Spätzle gemacht hat im Stuttgarter Steffele und so. Also es waren ja, also, aber weißt du, das ist einfach so wie Erbsenzählerei mit Geschlechtern.
Die Erbsen hatten alle einen Pimmel.
Penis-Zählerei.
Pimmelerbsen.
Ja.
So heißt auch die Folge.
Also ich, keine Ahnung, ich meine, wenn man darauf steht oder das irgendwie wenn man in der wenn man da irgendwie einen geschulten Blick drauf hat oder es einem besonders wichtig ist oder sowas, dann mag es ja alles stimmen, aber dann schau dir doch bitte andere Sachen einfach an. Also keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch, es gibt nicht nur männliche Filmkritikerinnen, denen ich folge. Zum Beispiel Lindsay Ellis, ja, ist eine super Filmkritikerin. Die macht halt leider immer so sehr lange Filme, auf die habe ich nicht immer Bock bei YouTube. Ist dann wirklich so 40-minütige Abhandlung darüber, ist Phantom der Oper noch zeitgemäß oder so.
Ein fünfstündiges Kritikvideo über Killers of the Flower Moon, ist es zu lang oder nicht?
Aber die macht super Sachen so und es gibt da wirklich viele, viele spannende Sachen und bei ihr ist es vor allem auch, das finde ich ja eigentlich immer ganz gut, so halt so null preachy, also es ist immer einfach so, ich habe mir das angeschaut und mir die und die Gedanken gemacht, aber es ist jetzt nicht so, ihr dürft das nicht mehr sehen, weil das reproduziert irgendwie furchtbare Ideen und so weiter.
Ja, also wichtig ist vielleicht noch, es ist ja eine Anspielung auf das viktorianische Zeitalter, das grundsätzlich als prüde und frustriert wirkt. Also Königin Victoria galt so als prüde und frustriert. Aber es gibt wohl auch irgendwie Quellen, die zeigen, dass sie dann so Aktmalereien von Männern gesucht hat und eigentlich voll der Hornbag war, also die kleine Bumsnudel aus dem Schloss. Deswegen auch übrigens die Unterhosenmarke. Ich bin so richtig praktisch unterwegs. Victoria's Secret, weil die dann gesagt haben, ja, ihr Geheimnis, Victorias Geheimnis ist, dass sie eigentlich so sexy Dessous hat und eigentlich ihr Traum ist es, so ein kleines Spitzenluder zu sein.
Das männliche Pendant, Victor's Sekret.
Boah, Kotzenhausen. Ja, also ich finde den Film super. Ich will jetzt auch natürlich nicht, dass wir so rüberkommen. Oder was heißt, ich will nicht, dass wir so rüberkommen. Ich hoffe, ihr merkt, dass wir jetzt nicht einfach ums Arsch lecken wollen, dass dieser Film nicht unter dem Male Gaze leidet. Also ich bin schon offen für diese Idee, aber ich glaube wirklich nicht. Also ich halte diesen Film für sehr feministisch. Mich empowert der sehr. Ich fand es auch total interessant, das habe ich aber auch jetzt nicht irgendwo gelesen, sondern nur zusammen mir geschustert, dass Emma Stone im März 2021 ihre erste Tochter gekriegt hat und dann im Herbst 2021 diesen Film gedreht hat. Das finde ich auch total krass. Also was das muss ja psychisch sehr aufwühlend sein.
Ja, das war schon für uns total aufwühlend psychisch. Also den zu schauen, während du schwanger bist.
Ja, und dann wird da so eine schwangere Frau aufgeschnitten und das Gehirn von ihrem Baby reingeworfen. Wärst du lieber, kurze Frage, wenn sowas passieren würde, wärst du dann, wenn jetzt, es ist mega abgespaced, das Experiment, und du, ich befreie dich auch ethisch von allen Konsequenzen.
Bei einer Transplantation vom Gehirn wäre ich lieber Spender oder Empfänger, meinst du das?
Nein, so das simpel ist die Frage
das
nicht.
Das ist ja eigentlich eine sehr klare.
Wenn ich mich jetzt die Brücke runterstürze, ja, in meinem aktuellen Zustand, und dann sagt ein Wissenschaftler, ich mache jetzt das Gehirn von ihrem Baby in den Körper von ihrer Frau. Erstens, würdest du das wollen? Und zweitens, wärst du dann mit dem zusammen, mit dieser neuen Person?
Ja, das auf gar keinen Fall.
Oder wäre das denn deine Tochter? Oder würdest du einfach sagen, hier hast du 20.000 Euro, such dir mal selber eine Wohnung, komm mal klar.
Also
würdest du dich um dieses Wesen kümmern?
Wenn es die einzige Möglichkeit wäre, euch beide zu retten.
Also nur Teile von uns natürlich.
Genau, also Teile von euch beiden zu retten. Und wenn es auch eine Option wäre, würde ich das, glaube ich, schon in Erwägung ziehen.
Und würdest du lieber das haben oder mein Gehirn im Körper von einem Baby?
Ja, das wäre einfach nur skurril.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich schon so. Wir haben so einen 3D-Scan gemacht von mir bei Thomas Fitnessstudio. Wie heißt es? Skill?
Skill Athletic.
Turiner Straße.
Skill Athletic, nicht Skill Athletic.
Ja, ja, Skill Athletic. Ich will immer Skillshare sagen, aber das ist ja diese Webseite, wo man Sachen lernt.
Turiner Straße, glaube ich, 2, also am Ebertplatz in Köln. Mega geiles Fitnessstudio.
Ja, richtig, richtig geil. Und da durfte ich jetzt noch einen Bodyscan machen im schwangeren Zustand, weil die Inhaberin hat auch ein kleines Kind hat gesagt, das musst du machen, das ist total hilarious, wenn du da
die
siehst.
Sanja, die Grüße gehen raus.
Grüße
Sanja,
gehen raus,
beste Frau.
Sanja! Stabile Lady. Die ist echt eine stabile Lady. Mein Gott, also wenn ich mich in der Apokalypse verteidigen lasse, dann von ihr. Und da haben wir so einen Körperscan gemacht und das sieht so witzig aus. Also eigentlich bin ich das mein Gehirn im Körper eines Babys.
Ja, Ach, ich weiß nicht. Das ist es nicht eh so, dass da in der Schwangerschaft quasi Baby und Frau so miteinander verschmolzen sind, also dass dann auch so die Emotionen vom einen ins andere überschwappt und.
Haben
also,
wir nicht mal gehört, dass wenn der Mutter irgendwelche Organe kaputt gehen, kann das Baby die reparieren?
Das Baby kann wie so Spender sein für Stammzellen oder so während dem.
Ultra gut.
Ja.
Aber ganz ehrlich, es ist das Mindeste, was ich für diese Höllenqualen verlangen kann.
Ja, ich finde es ja auch immer wieder so geil. Ich weiß nicht, ob wir da im Podcast schon drüber geredet haben, aber das Baby, wenn es auf die Welt kommt, lerne ich es ja erst kennen, aber du kennst es ja schon.
Also ja, ich finde auch immer, wenn die Leute sagen, das Baby ist dann endlich da, das ist schon mega da. Es ist so ultra präsent, so präsent wird es nie wieder sein in meinem Leben. Mhm. Es ist immer da, wo ich bin. Ich kann mich nicht hinsetzen, wenn ich ein Fahrrad fahre, dann reite ich auf der Stirn des Kindes. Also so, wie sehr kann
also es
da sein?
Das ist das erste
sein?
Mal, dass du das Kind rausschmeißt, ist da eigentlich die Geburt.
Genau.
Die Geburt ist das erste Mal, wo du sagst, jetzt reicht's. Und dann kommt im eigenen Bett schlafen, dann kommt irgendwann, keine Ahnung, irgendwo anders schlafen und dann kommt irgendwann raus mit dir in die weite Welt.
Raus, jetzt zieh ich nach Schwäbisch Gmünd.
Ja.
Und es ist auch interessant, finde ich, dass das Kind zuerst quasi in dir war, also als Spermium. Also natürlich ist es auch als Eizelle in mir. Und dann ist es in mir und dann ist es draußen. Also das ist ja so, das ist ja sogar bei gleichgeschlechtlichen Paaren, bei Frauen so, wenn die eine Frau, die also Leihmutter ist, klingt in dem Fall sehr abwertend, aber wenn die Eizelle von der einen Mutter befruchtet wird und dann in die andere Frau gesetzt wird, dann ist es ja zuerst in der einen Mutter und dann in der anderen Mutter. Mhm. Also das finde ich schon eine sehr schöne Vorstellung.
Was ich jetzt nochmal zum Thema Male Gaze, um das einfach abzuschließen für mich, keine Ahnung.
Gegenteil von Lesbenschwangerschaft übrigens, Male Gaze.
Es ist ja eh, also es ist ja eh egal, was ich dazu sage, weil ich bin ein Mann, ja, also keine Ahnung. So, wenn ihr das irgendwie super wichtig findet und Frauen seid und so weiter, dann will ich euch das gar nicht absprechen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es einfach so ist, so, ich schaue mir ein Filmplakat an, ich schaue mir die Namen an, ich schaue an, sind es Männer oder Frauen oder männlich gelesen oder weiblich gelesen. Und wenn dann der Regisseur ein Mann ist, dann suche ich einfach nur Beispiele in dem Film, um zu demonstrieren, ah ja, war ja klar, dass es ein Mann ist, weil man sieht es ja daran, dass irgendwo im Film eine Frau keine Brille anhat, obwohl sie eine anhaben müsste oder so.
Ja.
Das ist so, und das da sind wir wieder beim Thema, es wird einfach eine Emotion oder eine ursprüngliche Reaktion, oh, ich mag das nicht, weil ich hätte gerne eine weibliche Regisseurin, wird einfach intellektualisiert. Und deswegen finde ich den Begriff, also mich als Mann triggert der Begriff Male Gaze irgendwie so ein bisschen. Ja, also weil ich mir dann immer denke so, ja, dann schau dir doch einen Film von Catherine Bigelow oder Elizabeth Banks oder Olivia Wilde an oder also was heißt, Sofia Coppola, Greta Gerwig. Es gibt schon viele gute weibliche Regisseurinnen. Es gibt auch zum Beispiel die Produzentin von allen Christopher Nolan-Filmen ist ja seine Frau, Emma Thomas und so weiter. Mhm. Also es gibt ja, es ist ja nicht so, als ob es jetzt einfach nur Männer irgendwas machen dürfen und Frauen nicht oder so. Also
ja, und es ist auch nicht so, dass es förderlich wäre für weibliche Regisseurinnen, sich nur an weiblichen Regisseurinnen zu orientieren. Also das ist ja rein historisch schon mal ein riesiges Handicap, wenn du dann einfach irgendwie vor 1970 nichts schauen kannst.
Ja, das ist ja wie wenn dich Leute fragen, wer inspiriert dich auf einer Comedy-Ebene und du sagst Seinfeld, Conan O'Brien und Will Ferrell. Und dann sind die Leute mal mega beleidigt, dass irgendwie keine Frauen dabei sind. Also was ja auch nicht stimmt, du magst ja auch Tig Notaro und irgendwie auch also Tina Fey oder was weiß ich. Und das ist ja so, ja, wenn du hast doch auch mal selber gesagt, ja, wenn ich nur von Frauen lernen würde, dann würde ich mich ja voll einschränken, weil es einfach so wenig Frauen vor mir
das
gab.
Das ist so wie wenn Leute, also es ist wirklich meiner Meinung nach direkt vergleichbar, wenn man sagt, ja, aber du, wieso schaust du amerikanische Comedy? Es gibt doch auch was Gutes in Deutschland. Ja, was brauchst du den Will Ferrell? Schau dir doch den Konstantin Wecker an.
Der Konstantin Wecker ist ein Musiker, also ist
ja
kein.
Ja, aber ist trotzdem, ist aber so Kabarett, Musikkabarett. Ja, aber das ist, also ich meine, es gibt ja keinen Will Ferrell in Deutschland.
Ich hätte gesagt, vielleicht Martin Trepper oder wie heißt der?
Ja, also. Es gibt schon andere.
Den Bembers. Schau dir doch den Bembers an.
Schau dir doch den Bembers an. Wieso muss es denn immer Conan O'Brien sein? Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich will jetzt auch nicht, dass wir so rüberkommen.
Wieso hörst du denn 21 Savage? Du kannst doch auch Farid Bang hören.
Boah, Farid Bang, an den habe ich ja schon gar nicht mehr gedacht. Farid Bang ohne Male Gaze schwierig.
Schwierig.
Der Female Gaze auf Farid Bang ist
übrigens
aus
genauso
meinem Kopf
wie mit der Modernisierung von Disney-Filmen. Gab es ja mal die Idee, man müsste jetzt James Bond modernisieren. Also in Teilen hat man das ja auch bei Daniel Craig versucht. Und dann ist irgendwann auch der, übrigens Produzentin, Barbara Broccoli, ist irgendwann aufgefallen.
Übrigens auch einfach bester Name aller Zeiten.
Genau, die Tochter von Albert Broccoli, also auch nicht nur eine Frau, sondern auch natürlich Nepotism, auch ganz gefährlich.
Und Geliebte von Catherine Cauliflower.
Denen ist dann aufgefallen, ja, wenn wir jetzt irgendwie aus James Bond eine Frau machen und die, ohne Gadgets und ohne Action und so nach dem Motto, ja, was bleibt denn dann überhaupt noch übrig?
Mhm.
Dann können wir es auch gleich lassen, weil es wird sich niemand anschauen.
Und man kann auch nicht über dieses Zeitalter, in dem Poor Things spielt, sprechen, ohne zum Beispiel so Themen wie Prostitution einfach mal hinzunehmen. Weil es ist einfach ein Fakt, dass es so voll krass geboomt ist, das Prostitutionsbusiness. Weil das damals gab es dann so diesen Umschwung. Einerseits, Männer wollten sich nicht binden, bis sie finanziell stabil waren und haben dann einfach gesagt, ja gut, bevor ich jetzt irgendeine heirate und die dann durchfüttern muss, gehe ich halt einfach in Puff. Und Frauen andererseits haben das halt wirklich als legitime Einnahmequelle betrachtet. Und das ist es natürlich auch. Also wenn du die Wahl hast, auf der Straße zu leben und eventuell wirklich einfach literally zu verhungern oder ein bisschen Zubrot zu verdienen oder überhaupt halt Geld zu verdienen und im Puff zu arbeiten, das ist natürlich dann schon die Frage, also was... Es ist nicht optimal, wenn es die einzige Option ist, aber wenn du das aus freien Stücken machst, es ist natürlich schon im Kern des Wortes empowering, wenn du die Möglichkeit hast, Geld zu verdienen.
Eine Fleischstange gegen eine Teigstange.
Boah, die Männer sind richtig räudig. Also die Männer, die da in diesen Puff vorkommen, alter Verwalter. Wie sieht so ein Casting Gespräch aus? Also was steht denn da im Inserat? Suche die hässlichste Person aller Zeiten, Mann Mitte 50, der aussieht, als würde er stinken und 17-fache Verglubschaugung. Also da wusste man ja nicht, ist es das Fischei an der Kamera oder an der Fresse von dem Typen?
Da ist jetzt aber Lookism.
Das ist jetzt Lookism, aber das war auch auf jeden Fall so intendiert, glaub mir. Nee, ja. Ich will halt nicht, dass wir so rüberkommen wie Leute, die sagen, ja, aber an Hitler war nicht alles schlecht, die Autobahnen sind super duper.
Ja, ja.
Weil so ist es ja dann, wenn man will, kann man ja dann bei allem Negativen
schon
was
mal
Gutes finden.
Vielleicht kann man es so sehen, ich mag halt einfach nicht, wenn, oder es gibt viele, ich finde bei Meinungsstücken, gerade auf YouTube, und wahrscheinlich fallen da auch manche weibliche Filmkritikerin, die vor allem halt Filme über diese männlich-weiblich-Linse anschauen. Es gibt halt viele Leute, die davon leben, Meinungsstücke zu produzieren.
Mhm.
Und das muss man immer so ein bisschen im Blick haben. Ja, es gibt, also das, egal ob das jetzt Jan Böhmermann ist auf der einen Seite oder vielleicht auch ein Montana Black oder was weiß ich was, weißt du so? Es geht dann halt
die
einfach.
Die Denker unserer Zeit.
Ja, es geht dann halt einfach immer nur darum, wer hat jetzt den heißesten, neuesten Take. Und je heißer der Take, desto höher wird er geklickt.
Und natürlich kann man nicht zu allem so eine heiße Meinung haben.
Das
ist wirklich
mir,
so persönlich.
Vincent hat mir das mal erzählt, der YouTuber. Ein Kumpel von ihm macht auch Meinungsvideos. Und er hat ein Video gemacht, das Ende von Hollywood. Und dann wurde es halt so mittelgeklickt. Und dann hat er den Titel geändert in das Ende von Woke Hollywood. Und dann hat es 1 Million Aufrufe gehabt oder halt irgendwie super viele Aufrufe. Und es ist immer so, es werden halt immer mit Kampfbegriffen gearbeitet, ja, Woke, eben dann auf der anderen Seite Male Gaze und so weiter und so. Und man muss da halt ein bisschen aufpassen, weil es wird halt selten, finde ich, oder selten genug gezeigt, ja, was könnte denn eine Alternative sein? Was gefällt dir denn?
Ja, ja.
Wo sollen wir denn hingehen?
Ja.
So, was magst du denn? Also nicht einfach immer nur sagen, warum hat das Gebäude eine schwarze Tür und rote Fenster, sondern sagen, ja, was fändest du denn gut?
Ja, und um natürlich am Ende eine Art Triumph feiern zu können in Sachen Feminismus, muss ja zuerst mal etabliert werden, dass sowas wie Unterdrückung gegenüber Frauen existiert. Und natürlich gibt es dann Stellen in dem Film, wo Männer sich scheiße gegenüber Frauen verhalten. Aber ich finde ja, am Ende geht es ja dann um die Heldengeschichte von dieser Hauptperson, die eine Frau ist und die einfach auf alles scheißt.
Ja, es ist halt ein bisschen wie, es gibt ja Leute, die sagen, zu jeder Studie gibt es eine Gegenstudie. Und dann sagen ja Wissenschaftlerinnen, ja, aber es gibt halt gute Studien und schlechte Studien.
Und dann sagt ein anderer Wissenschaftler, es gibt aber gute Wissenschaftler und schlechte Wissenschaftler. Und Sie?
Es ist auch so, es gibt gute rassistische Witze und schlechte rassistische Witze. Weißt du so? Und
ja, es gibt halt,
oder
genau.
Es gibt gute sexistische Geschichten und schlechte sexistische Geschichten. Also das ist halt immer so ein bisschen die Frage, und damit meine ich jetzt nicht, es braucht rassistische Witze oder es braucht Rassismus oder sonst irgendwas. Ich meine halt einfach, es gibt in jedem Bereich, ich meine, wir haben uns in der vorletzten Folge darüber unterhalten, ob es unterschiedliche Arten von Bestrafung bei Kinderschändern geben kann und so weiter. Also es gibt in jedem Bereich noch Abstufungen. Und genauso wie man sich ein Comedy-Special von Hazel anschauen kann und sagen kann, da sind ja irgendwie von 10 Namen im Abspann sind irgendwie 6 männlich, kann man ja auch sagen, da steht eine Frau auf einer Bühne mit einem Text, den sie selber geschrieben hat, mit einem Special, was sie komplett selber produziert hat, zu einem viel, viel geringeren Budget, als das bei einer großen Produktionsfirma wäre. Also wo eine große Produktionsfirma 300.000 ausgegeben hätte, hat Hazel dann halt in Anführungsstrichen nur 50.000 Euro ausgegeben und viel, viel, viel effizienter und nachhaltiger gearbeitet. Und ob da jetzt dann eben von den Leuten im Abspann 3 oder 4 einen Pimmel haben, ja, mein Gott.
So, ja, und also, zu deinem Pimmel kann ich ja noch sagen, der ist immerhin in meiner Hand.
Also, und ich weiß, Leute werden mich da falsch zitieren und so weiter, aber wen interessiert's? Also mich nicht.
Das ist jetzt Mail-Desinteresse.
Wahrscheinlich, ja. Also,
nein.
Aber,
ja, ich weiß. Also letztlich geht's ein bisschen auch um die Erwartungshaltung. Es geht auch ein bisschen darum, was willst du denn nachher erzählen, wenn du den Film gesehen hast? Und ich, für mich war es auch einfach mega geil, ganz ehrlich, dass wir diesen Film überhaupt gesehen haben.
Oder anders ausgedrückt, anstatt mir jetzt den 300. Beitrag von Extra 3 oder der Heute-Show dazu anzuschauen, wie blöd die Deutsche Bahn ist, schaue ich mir dann lieber ein Video an, wieso ist denn die Metro in Madrid so gut?
Ja.
Oder was macht denn das U-Bahn-System in Japan so besonders?
Also
so.
Weniger Meinungsstücke, sondern mehr so Informationsstücke vielleicht ab und zu.
Ja, und zwar so, auch wenn der Begriff mittlerweile nicht mehr so gern gesehen wird, aber es gibt auch dieses Constructive Journalism, also so quasi einfach auch mal was. Also klar, das krasse Negativbeispiel wäre dieses Good Vibes Only und man darf jetzt nur über Dinge reden, die positiv sind. Das ist natürlich Quatsch. Also wenn du über
Toxic Positivity.
Wenn du über den Gazastreifen redest, ist es halt schwierig, da jetzt irgendwie nur über positive Sachen zu reden.
Ja.
Aber es ist auch mal schön zu sehen, was könnte denn ein Weg sein, ein Weg ist zu machen oder sich vielleicht auch einen Teilaspekt, anstatt sich einen Teilaspekt rauszusuchen, der einen stört oder den man nicht mag oder an dem man festmachen will, dass das ganze Ding irgendwie problematisch ist, kann man ja auch genau das Gegenteil machen und sagen, dieser Teilaspekt hat mir mega, mega gut gefallen.
Okay, und das wäre bei mir die Rolle von Emma Stone. Also was ist einfach schauspielerisch, künstlerisch und somit auch, weil es essentiell ist, dass sie eine Frau ist, die das macht, auch im Kern feministisch total geil ist, dass es diese Rolle gibt. Negativ an dem Film, eine Sache, wir haben schon drüber geredet.
Ich weiß nicht.
Schriftart vom Plakat. Voll cringy irgendwie, wie so eine Einladung von so einer Wohnungseinweihungsparty von 2008.
Ich glaube, es ist genau dieselbe Schrift von Wo die wilden Kerle wohnen von dem Film.
Ja, aber das ist ja auch, also das ist ja ein richtiger Mailgaze, Wo die wilden Kerle wohnen.
Ich habe noch zwei abschließende Feedback Einsendungen zu der, glaube ich, Podcast-Folge von vor 14 Tagen. Die machen wir noch und dann callen wir es a day.
Nennen wir es einen Tag.
Dann nennen wir es einen Tag. Bezugnahme zu den Bienen. In jedem Volk gibt es genau eine Bienenkönigin. Der Rest sind Arbeiterbienen, in Klammern weiblich, und Drohnen, in Klammern männlich. Die Königin wird schon vor dem Schlüpfen als einzige mit spezieller Nahrung gefüttert, in Klammern Gelee Royal, und legt dann später als einzige die Eier, die von den Drohnen befruchtet werden. Wenn eine Königin alt und schwach wird, ziehen die Arbeiterinnen eine neue Königin heran, die dann die alte ersticht. Das Volk erkennt ihre Königin am Geruch.
Das doch mal ein Disney-Film. Und das jetzt ein bisschen netter, dass das alles Arbeiterbienen sind, die aber alle ein Grundeinkommen haben und deswegen nicht arbeiten müssen. Das ist ein Film, den ich mir angucken würde.
Es gibt doch B-Movie mit Seinfeld, aber den habe ich nie
der
gesehen.
Ist ja, also da habe ich nur Ausschnitte gesehen und dachte mir so, what's the deal with bees? ja, das finde ich interessant. Könnte ich nicht die Menschenkönigin jetzt werden? In Michelstadt gibt es doch die Verleihung der Bienenkönigin. Ich könnte doch die, die Menschenkönigin-Verleihung und irgendwann erstichst du mich dann. Nee, irgendeine Frau muss mich dann erstechen, wenn ich ganz alt bin.
Die Menschenkönigin von Michelstadt.
Und wenn ich dann wegreise, dann sind alle so ganz unruhig und sagen, die Menschenkönigin ist abgereist, wir müssen sie finden, wir müssen ihrem Duft folgen. Ich habe Nektar an meinen Beinen. Ich bin so froh, dass ich nicht in irgendeiner Machtposition bin, politisch. Das wäre so schrecklich. Aber vielen Dank für diesen Beitrag.
Du würdest dir denken...
Also das wirklich, also in diese 8 Punkte von Esquire Magazine, was Frauen alles so sexy macht und deswegen auch problematisch, da falle ich nicht rein.
Dann hat noch jemand geschrieben, endlich ein Thema, zu dem ich mich äußern kann. Fledermaus-Exkremente.
Alter Verwalter.
Unser Dachboden, super. Das hast du heute schon zweimal gesagt, alter Verwalter, das ist auch so ein Boomer-Ding, oder?
Ich bin jetzt echt alt geworden, glaube ich.
Das ist auch so, wie man sagt, so, ach, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt.
Ach du liebes Lieschen. Ich glaube, mich laus der Aff.
Ach du liebes Radieschen. Ach du. Klappe zu, Affe tot.
Klappe zu, Affe tot kenne ich auch.
Aber man sagt dann echt irgendwann so Sachen, wenn man Kinder hat. Das ist total krass. Ich habe doch letztens, da hat sich unsere Kleine den Finger gestoßen und ich habe so gepustet und habe gesagt, wenn du heiratest, ist es wieder vorbei. Und du dachtest dir so, was ist denn das für ein komischer Spruch?
Das war richtig toxisch. Ja. Du kannst noch so oft auf die Fresse fallen, sobald du vertraglich mit einer Person finanziell verbandelt bist.
Nee, so ist
es
ja gar nicht gemeint, sondern es ist einfach so, es verstreicht Zeit und damit vergeht auch der Schmerz.
Ach, es ist doch einfach nur Eltern sein, ist doch einfach nur so Geräusche absondern, um die Zeit irgendwie rumzukriegen.
Unser Dachboden ist nämlich voll von Fledermaus-Exkrementen. Das heißt für uns, nur mit FFP2-Maske in den Dachboden gehen, weil einem der Gestank die Schuhe auszieht. Es kommt
das
vor,
ist auch so ein Boomer-Spruch. Mir zieht's doch gleich die Schuhe aus.
Mir zieht's die Socken aus. Es kommt vor, dass sich eine Fledermaus verfliegt und in unserem Klo landet. Man
Wie
braucht
bitte?
Einen Industriestaubsauger, um sauber zu machen, weil ein normaler unter der Belastung einfach den Geist aufgibt. Ich spreche aus Erfahrung. Beim Öffnen der Luke kommt einem hin und wieder mal eine tote Fledermaus entgegen. Man muss alles in Plastik einpacken. Das wäre sonst irgendwann einfach way too widerlich. Der Dachboden wird nur betreten, wenn es absolut nicht anders geht, weil die Exkremente sich natürlich auch bei uns im Gang verteilen, wenn die Luke geöffnet wird. Doch ein paar Fun-Side-Facts. Meine Mutter ist hochgradig allergisch gegen Fledermäuse oder deren Ausscheidungen.
Wow, oh, was?
Shit. Diese Viecher stehen unter Naturschutz. Das heißt, wir können nichts Caps Lock gegen sie tun.
Das ist auch so alarmierend, wenn man weiß, dass man gegen Exkremente von Fledermäusen allergisch ist. Das ist eigentlich schon mal eine tragische Geschichte. Mm. Weil dann weißt du einfach schon, du hast schon viel Scheiße erlebt. Seit ich bei meinem domestizierten Flughund die Analdrüsen per Hand sekretiert habe, leide ich unter starken asthmatischen Problemen. Ja, also erstmal tut mir mega leid. Ich finde es ein bisschen viel Gelaber über die Luke. Also da wird sehr, sehr viel über diese Luke
vor allem,
gesprochen.
Weil mich das
ich finde,
Wort
du solltest
Luke
dich bei dieser Luke entschuldigen. Ich finde es nicht okay, das einfach so abzuwälzen. Aber ja, das ist ein bisschen so, wie wenn du immer die Treppe runterfällst, weil man es nicht reparieren darf wegen Denkmalschutz. Ist, wenn dir Tiere, die geschützt sind, in den Rachen scheißen und du darunter leidest. Ist ein bisschen, also es ist wirklich. Auf Englisch würde man sagen, it's a bit of a pickle. Es ist eine kleine Essiggurke, diese Situation. Aber haben wir jetzt wirklich was gelernt? Es ist ja eigentlich einfach ein Rant gewesen.
Ja, das Fledermauskot, dass man nichts dagegen machen kann. Also wenn man Fledermäuse im Dachboden hat, ist man eigentlich einfach gefickt.
Ich hatte mal
gefickt von Fledermäusen.
Einen Mitbewohner, dessen Beruf war es, Marder zu entfernen aus Hausdächern. Und das hat er unter anderem gemacht, indem er dann Hundehaare gesammelt hat und die da reingelegt hat ins Dach. Mhm. Und ich glaube, sowas könnte man auch machen gegen Fledermäuse, dass man da irgendwelche anderen natürlichen Substanzen hinmacht. Oder
Stimmt.
du musst einfach...
Eine Schlange vielleicht. Was können Fledermäuse Schlangen essen?
Oh, das klingt wie der Start von einer Kette von riesigen Problemen. Und dann hast du da so Schlangen im Dach, dann schlängelt die Schlange durch deine Luke, dann kackt die Schlange der Schwiegermutter auf den Kopf, dann merkt sie, dass sie noch allergischer ist gegen Serpentkot. Also es ist es klingt erstmal wie eine sehr unchillige Situation, aber ich glaube nicht unlösbar. Also bestimmt gibt es SpezialistInnen zum Thema Guano da draußen.
Ja, vielleicht Licht einfach, oder? Man könnte also
Knoblauch?
Nee, die mögen ja Dunkelheit, Fledermäuse. Also
okay.
Wirklich.
Ja, okay. Ja,
also ich hab jetzt gegoogelt Licht? Hier, was tun bei Fledermäusen, und da kommt als erstes vielleicht sowas wie ein Stroboskoplicht aufstellen. Aber ja, wir werden das Thema weiter verfolgen und ich freue mich natürlich immer über Einsendungen.
Ich frage mich aber auch ein bisschen, die sagt ja, wir können nur mit FFP2-Maske auf den Dachboden. Was macht ihr denn auf dem Dachboden, wenn der wenn das einfach literally ein Klo ist für Fledermäuse? Ich meine, es ist natürlich schon ein bisschen doof, wenn man dann seinen Wohnraum abgibt, aber ich würde da einfach gar nicht mehr hingehen. Ich weiß ja nicht, wie groß dieser Dachboden ist. Aber vielleicht ist es dann, wenn man den Dachboden dann aufgibt und einfach sagt, ich gehe da nicht mehr hin. Irgendwann kommen die dann in den zweiten Stock und dann kommen sie in den ersten Stock. Irgendwann wohnst du dann im Flur mit deiner Familie.
Ist wie bei Putin, wenn man sagt, scheiß auf die Ukraine. Irgendwann wird Polen angegriffen und dann Finnland und dann man selber.
Ja, der Dachboden ist nur der Anfang. Wehret den Fledermäusen.
Tut mir leid, es war sehr, sehr...
Aber es ist wirklich ein bisschen so. So Kotmetastasen im ganzen Haus.
Ich war noch in dem Film Der Junge und der Reiher. War nicht so mein Flavor.
Ja, ich bin ja froh, dass ich nicht mitgekommen bin.
Ja, also ich bin einfach nicht so der Manga-Man, glaube ich. Aber es war schon sehr, sehr gut gemacht. Aber irgendwie, also den müsst ihr euch nicht unbedingt anschauen.
Wovon handelt der Film? Von einem Jungen und von einem Reiher?
Ja, von einem Jungen, dessen Mutter gestorben ist. Und dann zieht er zu so einem Haus am Wald und da ist immer so ein Graureiher und dem folgt er dann irgendwann, dann wird es halt richtig crazy.
Okay, es klingt eigentlich wie eine Folge Löwenzahn bis jetzt.
Bisschen.
Aber wahrscheinlich war es nicht so.
Und ich habe wahnsinnig viele Empfehlungen bekommen für den Großraum Großumstadt. Die machen wir dann in der nächsten Folge. Bei der nächsten Folge sind wir auf jeden Fall zu viert.
Also hoffentlich nicht während der Aufzeichnung, aber im Privatleben. Und wir wollen dann demnächst auch über den Fortschritt auf der Baustelle reden, weil es geht langsam voran. Die Rechnungen werden nicht günstiger, aber die Werkzeuge kleiner. Das heißt, ja, so vor einem Jahr hat man ja doch noch irgendwie so einem Ronny so ein paar 10.000 Euro überwiesen, damit er mit dem Bulldozer überall drüber fährt. Und jetzt ist es Dr. Ronny mit einem Pinsel. Der ist einfach dieselbe Person, aber hat noch so eine Fake-Brille an.
Die Pinsel haben immer weniger Haare.
Genau. Jetzt sind wir bei 3 Haaren angekommen und wenn dann das letzte Haar gepinselt hat, dann können wir den Schlüssel drehen.
Super. Ich freue mich drauf und wünsche dir alles Gute, Hazel.
Ich mir auch.
Und schaut
danke.
Euch Poor Things an.
Uns allen.
Oder?
Ja, also schaut es euch an, weil ich glaube,
ist dein Lieblingsfilm?
Es ist sicher nicht mein Lieblingsfilm.
Aber dein Lieblingsfilm von den letzten 2 Jahren?
Es ist der beste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Es
2024.
Ja.
Hands down.
Hands down. Tits up. Ich würde sagen...
Brains up.
Was ist denn mein Lieblingsfilm von den letzten 2 Jahren? Ich weiß nicht, aber der war sehr, 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 sehr gut.
Okay. Ja. Shoutout, Yorgos Lanthimos, bester Mann.
Ja,
komm mal in den Podcast.
Dich. Komm doch endlich mal in den Podcast.
Wir wissen, dass du das hier
Greek
hörst.
Freak, komm. Wir sind Fans von dir.
Bis dann.
Tschüss. Kali Nichta. Ich glaube, das heißt gute Nacht auf Griechisch.
Idee und Produktion Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik Young Kira. Aufgenommen im Thomas Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.